Das ist erst der Anfang, wenn du Christus annimmst als deinen Retter. So haben wir es in den vergangenen Tagen von Lutz Schäufler immer wieder gehört. Danach geht es weiter. Du sollst ein Mensch werden, der Jesus nachfolgt, also in seiner Fußspur geht. Nachfolgen heißt, Jesus als Herrn anzuerkennen, ihn zu lieben, anzubeten, ihm zu dienen. Und offensichtlich haben Menschen Probleme, diesen Paradigmenwechsel richtig zu begreifen, denn Jesus konfrontierte seine Zuhörer mit der Frage: Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut doch nicht, was ich euch sage. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut doch nicht, was ich euch sage. Vielleicht kommen wir zu sehr vom Normalgebrauch des Wortes Herr her. Herr Meier, Herr Schmidt, Herr Jesus. Als Jesus diese Frage stellte, stand der Begriff Herr für die höchste Autorität. Zur Zeit der ersten Christen redeten Sklaven ihre griechischen Herren als Kyrios an, aber klein geschrieben. Wenn man das Wort in Großbuchstaben schrieb, dann bezog es sich auf die einzige Person im ganzen Römischen Reich, die diesen Titel verdiente, der Kaiser in Rom. Und deshalb begrüßen sich römische Beamte und römische Soldaten mit dem Gruß: Cäsar ist Herr, großgeschrieben. Christen hatten damit ein Problem. Sie konnten das nicht stehen lassen. Ihre Antwort war: Nein. Jesus Christus ist der Herr, großgeschrieben. Das brachte sie in Schwierigkeiten. Die römische Regierung wusste, dass Christen eine andere Autorität höher achten und dass für ihr Leben Jesus Christus von größerer Bedeutung war als der Kaiser. Die Grundeinstellung der Christen war: Kaiser, okay, soweit es unser Gewissen erlaubt, sind wir bereit, dir zu dienen. Aber wenn man uns zwingt, die Wahl zu treffen, dann stehen wir auf der Seite von Jesus. Unser Leben gehört ihm und nicht dir. Er ist unser Herr. Er ist die höchste Autorität. Das war übrigens der Hintergrund für die Verfolgung von Christen durch alle Jahrhunderte. Machthaber halten das nicht aus, wenn sie Despoten sind. Das Evangelium ist die Botschaft vom Reich Gottes, das dort beginnt, wo Jesus der König die höchste Autorität ist. Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut doch nicht, was ich sage. Legt Jesus da den Finger nicht auf einen wunden Punkt? Wir drehen das Evangelium manchmal so heimlich, still und leise um. Und dann muss Jesus tun, was wir sagen, was wir denken, was wir wünschen. Und dann beten wir: Herr, segne meine Familie, meine Kinder. Herr, behüte mein Haus, mein Auto. Richtige Worte. Aber was ist unsere innere Haltung? Geht es uns um ihn oder um uns selbst? Jesus ist kein Mittel zum Zweck, das ich benutzen kann. Er ist der Herr. Wenn du zu Jesus kommst und dein Leben ihm anvertraust, dann gilt, was er sagt. Er ist der Herr. Würde unsere Gemeinde politisch unter Druck gesetzt, also konjunktiv, als angenommenen Fall, würden wir dann vielleicht beten, wie ich es ja gut verstehe: O Gott, hilf uns, bewahr uns vor Leid, greif ein, Herr, dass uns niemand schaden kann. Das klingt so anders als das Gebet der Christen in Apostelgeschichte 4. Ich lese das mal. Apostelgeschichte 4, Vers 24 folgende. Da sie das hörten, es ging um politischen Druck. Die Christen haben den Beschluss der Obrigkeit zur Kenntnis genommen. Da sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, der du Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hast, der du durch deinen Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt hast: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Tatsächlich, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und nun, Herr, schau an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie ihr Gebet beendet hatten, bebte die Erde, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wer steht da im Mittelpunkt? Ganz eindeutig Gott, ganz eindeutig Christus. Aber so ähnlich wie die Menschen des Mittelalters, die davon überzeugt waren, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums, so sind wir heimlich überzeugt, wir selbst. Jeder Einzelne sei der Mittelpunkt des Universums. Gott, Jesus, die Engel, die müssen sich um uns drehen. Der Himmel, die Erde, alles nur für uns gemacht. So wenig wie das mittelalterliche Weltbild, so wenig stimmt das Ich-Zentrierte. Gott ist die Mitte und wir sind ihm zugeordnet. Stellen wir uns eine Hochzeit vor. Predigt schon vorbei. Der große Moment, das Ja-Wort. Aber der Bräutigam spricht eigenartige Worte. Ja, ich nehme, so sagt er, Monika als meine Köchin und Waschmaschine. Perfekt. Das ist ja die Wirklichkeit bei ganz vielen. Sie sagen das nur nicht gleich am Hochzeitstag. Aber wird die Braut in diesem Moment nicht sagen: Moment, ich bin bereit, mich einzubringen, aber ich möchte Frau sein und ich will deine Liebe und ich will dein Herz. Wir können Jesus nicht aufteilen und sagen: Ja, ich nehme dich als Waschmaschine. Nein. Wir können uns nicht nur das nehmen, was uns am besten gefällt. Wie die Kinder, denen man ein Brot mit Nutella gibt und die schaffen es tatsächlich, den Belag abzuschlecken, das Brot können sie wieder hinlegen. Paulus fasst das Evangelium in Römer 10, Vers 9 zusammen. Denn so du mit deinem Mund bekennst, Jesus, dass er der Herr sei. Und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet. Jesus ist nicht nur der Heilmacher, der Sündenvergeber, er ist der Herr. Ich versuche das noch ein bisschen klarer zu machen. Wir alle kennen ja die guten Worte aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber das ist nur der halbe Satz. Er geht nämlich weiter. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das bedeutet, du begibst dich in die Jochgemeinschaft mit Christus. Du stellst dich unter seine Herrschaft. Das ist Nachfolge, das ist Christsein. Erlösung und Vergebung sind genial. Es ist hammergut, wenn Menschen frei werden von der Herrschaft der Sünde. Aber das geht nur dann, wenn sie sich zugleich unter die Herrschaft von Jesus stellen. Du lebst für den König und nicht mehr für dich selbst. Wie das ganz praktisch funktioniert, kann man an der Begegnung von Jesus mit dem laufenden Meter Zachäus buchstabieren. Wir sind ihm in den vergangenen Tagen schon begegnet. Ich möchte es ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten. Jesus steht nicht unten am Baum und sagt: Entschuldigung, Herr Oberzollinspektor, dürfte ich Sie um einen Termin für ein persönliches Gespräch bitten? Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, aber vielleicht gibt es ja eine Lücke im Terminkalender. Und Zachäus fragt auch nicht zurück: geht es um was Wichtiges? Jesus schaut einfach hoch und sagt: Zachäus, komm runter, sprich dir mit Vornamen an, nicht mit Oberzollinspektor. Zachäus, komm runter. Ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Ja, was ist das? Das ist ein Befehl. Der Herr bittet die Leute nicht um einen Gefallen. Er gibt die Richtung an. Und Zachäus musste entscheiden. Mache ich es oder mache ich es nicht? Wahrscheinlich war er es nicht gewohnt, anderen Leuten zu folgen. Er kam vom Baum runter und führte Jesus und die Apostel in sein Haus. Und an der Tür hörte man ihn vielleicht rufen: Schatz, ich bringe ein paar Leute mit. Und sie: Hast du das nicht vorher gewusst? Und er: Nee. Der hat sich bei mir eingeladen. Jesus braucht keine Einladung. Er ist der Herr über alle Häuser, über alle Menschen. Nach einer Weile sagte Jesus die Worte: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Hatte da jemand die vier geistlichen Gesetze verkündet? Wir wissen es nicht. Der entscheidende Punkt, so glaube ich, ist der gewesen, dass er Jesus folgte. Als er vom Baum runterstieg, da stellte er sich unter die Herrschaft von Jesus. Ganz ähnlich war das auch bei Matthäus, der gerade ziemlich beschäftigt war, als Jesus ihn traf. Und Jesus sagt ganz schlicht und ganz radikal, indem er ihn anschaut: Folge mir nach. folge mir nach. Können wir jetzt ruhig ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Folge mir nach. Stell dir vor, stehst bei oder sitzt im Büro, machst ganz wichtige Dinge und da kommt einer rein und sagt, du, folge mir nach. Beim reichen Mann, der zudem jung war, lief es nicht anders. Der Jungunternehmer fragte, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Er hatte schon ziemlich viel ausprobiert und Jesus sagte ihm, eins fehlt dir noch. Und jetzt kommt's. Verkaufe alles, was du hast und komm und folge mir nach. Es gibt kein Happy End bei dieser Geschichte. Der junge Mann ging traurig nach Hause. Und das war's. Was hätte ich wohl getan? Wäre ich diesem Jungunternehmer nachgelaufen, hätte ihm zugeredet, ach, nimm's nicht so tragisch, sieh es nicht so eng, der sagt manchmal so komische Sachen. Komm einfach mit, wir werden uns schon einigen. Das hätte bedeutet, dass er Jesus nachgefolgt wäre, aber unter seinen eigenen Bedingungen. Obwohl Jesus ihn liebte, ließ er ihn gehen. An vielen Stellen in der Bibel begegnet uns Jesus als der Herr, der eben nicht akzeptiert, dass wir ihm die Bedingungen diktieren. Christsein heißt, nicht eine bestimmte Lehre akzeptieren, ein Glaubensbekenntnis unterschreiben. Es heißt, tun, was Gott, was Jesus sagt. Noch einmal, sich bekehren heißt, sich Jesus unterstellen. Er nimmt mich an. Ja, er begnadigt mich. Ja, er macht mich zum Kind. Ja, er gewährt mir Schutz. Ja. Aber wenn ich im Vater unser bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde, dann bedeutet das, dass es nicht mehr ich bin, der die Richtung bestimmt, sondern er. Alles, was ich zu tun habe, ist sein Reich als oberste Priorität in meinem Leben festmachen. Der Zweck meines Lebens ist die Ausbreitung der Herrschaft von Gott. Dafür lebe ich, dabei darf ich helfen. Und um das tun zu können, muss ich essen, ja, muss ich arbeiten. Aber hinter allem steht die Absicht, das Reich meines Herrn auszubreiten. Deshalb sind meine Prioritäten anders geordnet. Ich studiere nicht, um einen akademischen Grad zu bekommen und Geld zu scheffeln, sondern in erster Linie vertrete ich die Sache des Reiches Gottes. Ich bin nicht am Arbeitsplatz, um Knete reinzukriegen. Ja, man braucht Geld. Aber das ist nicht meine letzte Motivation, sondern ich bin da, weil ich den Platz für meinen Herrn behaupte. Ich bin meinem Chef unterstellt, aber mein wirklicher Herr heißt nicht Müller, Meier, Schulze. Mein wirklicher Herr ist er. Sollten wir sonst nicht aufhören, seinen Namen zu nennen und uns nach ihm zu nennen? Denn Jesus fragt, was nennt ihr mich? Herr? Herr? Und tut doch nicht, was ich sage. Amen.